Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Am Mikrofon Alexander Gschwind.
Im Morgengrauen des 8. November stürmen Hundertschaften marokkanischer Gendarmerie und Hilfstruppen des Innenministeriums ein riesiges Zeltlager vor den Toren der Stadt Layoun in der besetzten Westsahara. Zwischen 15 und 20.000 Sahrauis hatten sich dort den Herbst über in einem spontan entstandenen Camp zusammengefunden zum Protest gegen ihre missliche soziale Lage und systematische Diskriminierung unter marokkanischer Besatzung. Wochenlang wird mit den Behörden verhandelt unter Vermittlung von Stammesführern und internationalen Hilfswerken. Laut beiden Seiten scheint eine friedliche Lösung in Griffweite. Eine völlig gewaltfreie Demonstration mit der sahrauischen Flagge als einziger Waffe, beteuert der Menschenrechtler Elmani Amar.
Diese Manifestationen sind pacifisch. Es gibt keine Waffe.
Aber dann hält König Mohammed VI. Eine Rede zum Jahrestag des Grünen Marsches, mit dem sein Vater Hassan II. 1975 Spaniens letzte Kolonie Westsahara besetzt hatte. Darin bezeichnet er jeden Zweifel am marokkanischen Anspruch auf das Gebiet als Landesverrat. Wenige Stunden später beginnt die Zwangsräumung des Lagers, bei der 10 marokkanische Ordnungshüter sowie eine unbekannte Zahl Zeltbewohner ums Leben kommen. Verletzte und Verhaftungen gibt's zu Hunderten. Damit wird die Welt schlagartig an einen Konflikt erinnert, den sie 35 Jahre lang verdrängt hat und den wir hier etwas näher zu beleuchten versuchen. Im November 1975 liegt Spaniens Diktator Franco im Sterben und ist seit Wochen kaum mehr ansprechbar. Sein designierter Nachfolger Kronprinz Juan Carlos führt provisorisch die Staatsgeschäfte, misstrauisch beäugt von den engsten Vertrauten des Caudillo. Marokkos König Hassan II. Nutzt die politische Lähmung in Madrid zum Handstreich. Unter Berufung auf ein historisches Großmarokko schickt er 350.000 Lumpenproleten auf einen grünen Marsch zum Sturm auf Spaniens letzte Nordafrika-Kolonie in der Westsahara. Die spanische Legion gräbt sich ein und vermint die Grenze zum Nachbarn. Der blutjunge Reporter Diego Garcedo berichtet darüber für das spanische Fernsehen.
Las tropas españolas continúan en sus puestos listas para defender por una parte los acuerdos de las Naciones Unidas y por supuesto también los
In den Schützengräben fragt er Unteroffiziere nach der Moral der Truppe und erhält selbstbewusste Antworten.
¿Cómo encuentran el estado de ánimo de la tropa?
El estado de ánimo de la tropa es estupendo.
Die Mütter zu Hause müssten sich keine Sorgen machen um ihre Söhne, versichert ein Feldwebel Garcedo. Uns geht es bestens. Wir kennen das Gelände und die da drüben glauben selbst nicht ans Durchkommen.
¿Qué les diría a las madres de los soldados que están bajo sus órdenes?
Le diría tantas cosas, pero ante todo que no se preocupe por sus hijos están aquí muy bien.
Stunden später schildert Diego Garcedo freilich dem verwirrten Publikum, wie Flugzeuge und Schiffe die Zivilbevölkerung überstürzt auf die Kanarischen Inseln evakuieren.
Aviones y barcos fletados especialmente están sacando a nuestros compatriotas hacia las Islas Canarias.
Auf dem Schiffssteg befragt er eine junge Mutter mit Kleinkind. 3 Jahre arbeitete sie in Layoun für die Kolonialverwaltung. Jetzt weiß sie bloß, dass die Fahrt nach Las Palmas geht, nicht aber, was aus ihr werden soll.
Mira, díselo, díselo, señor.
¿Qué?
Una ardilla.
Una ardilla. ¿Dónde vivían ustedes?
Nosotros, en el Layoun.
¿Para qué parte van?
Para Las Palmas.
Die Zivilisten vertrauten bis zuletzt auf die Durchhalteparolen aus Madrid und werden vom plötzlichen Abzug völlig überrumpelt, erinnert sich Garcedo heute.
que esperaban que España cumpliese esa promesa que había hecho muy firmemente.
Innerhalb Stunden räumen die Spanier ihre Stellungen. Kaum sind sie weg, rücken die Marokkaner nach.
Tropas españolas se iban retirando, iban abandonando los cuarteles y las bases españolas y detrás, algunas horas después, venían los marroquíes y aquello lo iban ocupando.
Spanien versucht sich im chaotischen Herbst 1975 mit einem Doppelspiel aus der Affäre zu ziehen, sagt die Historikerin Yolanda Sobrero als Verfasserin eines Standardwerkes über den Westsahara-Konflikt. Während es sich in New York gegenüber UN-Generalsekretär Kurt Waldheim für das Selbstbestimmungsrecht der Sahrauis und eine geordnete Entkolonisierung des Gebietes verbirgt, wie sie Haager Gerichtshof und Sicherheitsrat verlangen, wird hinter den Kulissen fieberhaft mit Marokko und Mauretanien verhandelt, denen die Westsahara im Madrider Vertrag vom 13. November 1975 kampflos überlassen wird.
Mientras que España sigue en Nueva York diciéndole al secretario general de Naciones Unidas, Kurt Waldheim, nosotros queremos descolonizar el territorio según, digamos, las directrices de Naciones Unidas, el gobierno de Madrid lo que hace es una negociación paralela con las partes, sobre todo con Marruecos.
Von der Kolonialmacht, ihrem Schicksal und einer neuen Besatzungsmacht überlassen, flüchten mehr als 100.000 Sahrauis über die algerische Grenze, wo sie rund um die Oase Tindouf in riesigen Zeltlagern Unterschlupf finden, sofern sie nicht marokkanischen Beschuss und Napalmbomben zum Opfer fallen. Dort gründet die Befreiungsfront Polisario ein Vierteljahr später eine Exilrepublik, mit der sie den Widerstand gegen die marokkanische Annexion bis heute aufrecht erhält. 1979 zwingt sie Mauretanien zum Separatfrieden, während Marokko seinen Teil des Gebietes mit einem Sandwall und viel militärischem Aufwand absichert. 1991 vermittelt die UNO einen Waffenstillstand, der von der 250-köpfigen MINURSO-Mission überwacht wird. Eine damals vereinbarte Volksbefragung über die Zukunft der Westsahara scheitert bis heute am Widerstand Marokkos unter wechselnden Vorwänden. So bleibt die Westsahara das letzte afrikanische Kolonialproblem, das die Welt nicht zu lösen vermag, meint die Historikerin Yolanda Sobrero. Eine illegale Besetzung, die Marokko zu verewigen sucht, die aber bisher nicht einmal von seinen engsten Verbündeten völkerrechtlich anerkannt wird.
Es un problema colonial. El Sahara Occidental es la última colonia de África. Y estamos ya casi entrando en la segunda década del siglo XXI. Es necesario resolver este problema. La ocupación de Marruecos, aunque es de hecho, y eso nadie lo discute, es decir, basta visitar el territorio y uno se da cuenta.
Drei Motive nennt der Marokko-Spezialist Beat Stauffer für den grünen Marsch, mit dem Hassan II. Seinen damals bedenklich wankenden Thron rettet.
Man muss sich vor Augen halten, dass König Hassan anfangs der 70er Jahre zwei Attentatsversuche überlebt hat und dass er vor einer ganz schwierigen innenpolitischen Situation stand. Er hat sich dann entschlossen, im November 1975 dieses außenpolitische Abenteuer zu starten, die Annexion der Westsahara. Und er hat es geschafft, die innenpolitischen Gräben zuzuschütten und praktisch das ganze Volk hinter sich zu scharen und sich als unumstrittene Führungsfigur zu positionieren. Ein weiteres Motiv waren die reichen Rohstoffvorräte der Westsahara, vor allem die Fischvorkommen und die Phosphatvorkommen. Das Kalkül war, dass Marokko über die Phosphatvorkommen in der Westsahara zum weltgrößten Produzenten von Phosphat werden könnte. Und ein dritter Punkt ist ganz sicher der Wunsch, die Armee, die zweimal gegen ihn geputscht hatte, möglichst weit von den Machtzentren zu entfernen, das heißt große Kontingente der Armee in der Westsahara zu stationieren.
Dabei kann der marokkanische König mit dem stillschweigenden Einverständnis seiner westlichen Schirmherren rechnen. Denn für das Schicksal der örtlichen Bevölkerung interessiert sich die Welt schon damals kaum, was den angesehenen Publizisten Paul Balta in der französischen Tageszeitung Le Monde zum bitteren Vergleich mit den Palästinensern veranlasst. Andere Kommentare sprechen später gar von ethnischer Säuberung, wie auf dem Balkan, was Beat Stauffer in dieser Schärfe nicht stehen lassen will.
Persönlich finde ich den Begriff ethnische Säuberung zu stark. Der Vergleich mit Palästina ist aber insofern berechtigt, als die meisten Sahrauis, die in der Gegend von Layoun in den heute besetzten Gebieten gewohnt haben, vor der marokkanischen Armee geflüchtet sind, vergleichbar mit den Palästinensern eben in ein anderes Gebiet, wo sie geschützt waren vor den Übergriffen der für sie feindlichen Truppen, eben hingeflüchtet sind, in diesem Fall nach Tindouf.
Aber die marokkanische Besatzungspolitik in der Westsahara zeigt auffällige Parallelen zum Nahostkonflikt, siedelt doch das Alawitenreich systematisch eigene Landsleute im annektierten Gebiet an, um dessen Bevölkerungsstruktur zu seinen Gunsten zu verändern.
Marokko versuchte einerseits Sahrauis, die auf marokkanischem Territorium lebten, dazu zu bewegen, in die Westsahara überzusiedeln. Man versprach den Menschen dort materielle Vorteile, subventionierte Lebensmittel. Andererseits wurden Zehntausende von Marokkanern aus dem Norden, sehr häufig unterprivilegierte Menschen, in die Westsahara geschickt oder angelockt. Marokko betrieb den Versuch, eine Bevölkerungsmehrheit zu gewinnen, die die Zugehörigkeit der Westsahara zu Marokko auf jeden Fall unterstützten.
Erleichtert wird diese Strategie durch die nomadische Lebensform der Bewohner, die die Identifikation der autochthonen Bevölkerung erschwert, erklärt Bert Stauffer.
Die einzigen zuverlässigen Kriterien, das ist die letzte Volkszählung, die die Kolonialmacht Spanien in der Westsahara durchgeführt hat. Das Problem ist aber, dass die Grenzen dieser Westsahara sehr willkürlich gezogen sind, dass in diesem relativ kleinen Gebiet, gemessen an der Größe der Sahara, dass verschiedene Stämme gelebt haben und immer noch leben, die diese Grenzen nicht respektiert haben. Das heißt, die hatten Angehörige auf der marokkanischen Seite, auf der Seite von Mauretanien und auch auf der Seite des heutigen Algerien. Und es konnte sein, dass im Moment, wo diese Volkszählung durchgeführt wurde, Menschen aus diesem Gebiet in Marokko lebten oder eben in einem der anderen erwähnten Länder, weil es sich um Nomaden handelten, die eben per Definition mobil sind.
Inzwischen sehen sich die ursprünglich unter spanischer Herrschaft lebenden Sahrauis und deren Nachkommen in der besetzten Westsahara in eine klare Minderheit versetzt, womit sich Marokko gegen eine allfällige Volksbefragung absichert, falls eine solche unter der Aufsicht der Vereinten Nationen doch noch irgendwann stattfindet.
Darüber gibt es keine genauen Statistiken. Man kann aber davon ausgehen, dass die Sahrauis, die ursprünglich dort gelebt haben, dass die ganz klar in der Minderheit sind, vielleicht ein Viertel, vielleicht deutlich darunter. Die meisten Menschen, die in diesen Regionen leben, sind Marokkaner, die zugezogen sind, oder Sahrauis, die früher in der marokkanischen Sahara gelebt haben.
Seit 35 Jahren schirmt Marokko also die Westsahara nach außen ab. Unabhängige Berichterstattung aus dem besetzten Gebiet ist unmöglich. Ausländische Berichterstatter erhalten entweder keine Einreiseerlaubnis oder werden vom königlichen Informationsministerium an kurzer Leine gehalten. Trotzdem gerät die Westsahara vor einem Jahr plötzlich wieder in die Schlagzeilen mit einem einmonatigen Hungerstreik der Menschenrechtsaktivistin Aminatou Haidar in der Transithalle des kanarischen Flughafens Lanzarote. Nach der Verleihung eines Preises in den USA verwehren ihr die Marokkaner die Rückkehr in die Heimat, weil sie sich nicht mit einem marokkanischen Pass ausweisen will und auf ihrer sahrauischen Identität beharrt. Man weist mich aus meinem Land und trennt mich von meiner Familie, weil der König keine freie Meinung zulässt und seine Polizei alle verfolgt, die für die Menschenrechte eintreten, erklärt die zierliche Frau mit schwacher Stimme.
Pero expulsar a un saharaui de su propia patria, dejando a su familia, a sus hijos, es una nueva estrategia. Esto
Spaniens Regierung bietet ihr einen Pass der einstigen Kolonialmacht an, aber den schlägt sie aus. Ich weiß zwar, dass ich ein Recht darauf habe, weil meine Mutter und meine Großeltern Spanier waren, aber ich will nur eines: nach Hause, mit oder ohne Papiere.
Yo tengo una sola reivindicación: volver al Sahara Occidental con pasaporte o sin pasaporte. Esto
Unter dem Druck der UNO, der USA und internationaler Medien gibt Marokko schließlich nach und lässt Haidar kurz vor Weihnachten 2009 doch wieder einreisen. Damit, sagt der sahrauische Menschenrechtler Elmani Amar, der bei seiner Flucht aus dem besetzten Gebiet in einem marokkanischen Minenfeld ein Bein verlor, damit wird Aminatou Haidar zum Symbol und zur Stimme unseres Kampfes.
Gracias a Minetto por su lucha en el aeropuerto de Lanzarote y su huelga de hambre. Es un símbolo del pueblo saharaui de la lucha.
Auch Beat Stauffer sieht in Aminatou Haidar die repräsentative Vertreterin einer neuen Widerstandsgeneration in der besetzten Westsahara.
Sie ist eine Frau mit einer beeindruckenden Lebensgeschichte. Sie hat jahrelange Gefängnisaufenthalte hinter sich. Sie ist offenbar auch gefoltert worden. Sie ist für ihre Anliegen immer gewaltfrei eingestanden. Sie kann sehr gut kommunizieren. Ich würde sagen, sie ist eigentlich eine sehr glaubwürdige Figur, die doch Anliegen von einer großen Gruppierung von Sahrawi, vor allem von den Frauen, vertritt.
Dass sich in der Westsahara eine neue Art Widerstand gegen die marokkanische Besatzung entwickelt, zeigen 1999 und 2005 schon lokale Protestaktionen, die aber jeweils im Keim erstickt werden. Trotzdem geben sich die Behörden vom Gewaltausbruch rund um die Lagerräumung völlig überrascht. Ein Propagandavideo des Innenministeriums zeigt die Ordnungshüter als Opfer eines blutdrünstig wilden Mobs, der die Gendarmen mit blanken Waffen angreift und ihre Leichen bepisst. Die offizielle Statistik nennt nur gerade einen Toten unter den Lagerbewohnern, der vor Zeugen mehrfach überfahren wurde und spanischer Staatsbürger ist, weshalb man ihn nicht einfach verschwinden lassen kann, wie all die anderen Leichen und Verletzten, die es laut zahlreichen Zeugen und Amateurfilmen sehr wohl gibt. Auf diesen Aufnahmen ist das Mündungsfeuer aus schweren Waffen deutlich zu sehen und minutenlanges Maschinengewehr zu hören. Das Zeltlager wird niedergebrannt und zusammengewalzt, seine Bewohner in alle Winde zerstreut, verhaftet oder verschleppt. Tagelang herrscht Kriegs- oder Ausnahmezustand in Laayoune, berichten spanische Entwicklungshelfer, die nach den Vorfällen sofort ausgewiesen werden.
Ahora mismo lo que se vive en Laayoune es una situación, es un estado de sitio. El ejército tiene tomadas las calles.
El ambiente, o sea, las calles, nosotros cuando vimos ahora algo, estaban totalmente militarizadas y sigue estando.
Der Franzose Guillaume Bontou kann für das spanische Auslandradio noch ein paar Stunden berichten, bis auch er auf die Kanarischen Inseln abgeschoben wird. Nichts ist überprüfbar, erzählt er, wird ihm doch der Zutritt zu Spitälern, Friedhöfen, Kommissariaten und Gefängnissen systematisch verwehrt. Aber, so ist Bontou überzeugt, lässt allein schon das Riesenaufgebot an Armee und Polizei das Ausmaß der Unruhen erahnen.
Visto el alcance, el despliegue policial y militar que hay ahí, es una zona que está en estado de sitio. Entonces supongo que da también una idea de la magnitud de los enfrentamientos que...
Kaimula Ebi versucht als Mitglied des königlichen Beirates für eine sahrauische Selbstverwaltung Korkas zwischen der Lagerleitung und den Behörden zu vermitteln und vertraut auf eine gewaltlose Lösung. Umso irritierter ist sie über das Vorgehen der Behörden. Ich verbürge mich dafür, dass wir es nicht mit Kriminellen zu tun hatten, sagt die pro-marokkanische Notable entschieden.
Porque yo soy testigo de que esa plataforma que negociaba con el Estado no son criminales.
Auch Ramdan Messaoud gehört zum königlichen Beirat und ist genauso empört. Die gingen nicht einfach auf Aktivisten los, hält er fest, sondern wahllos auf die ganze Zivilbevölkerung.
Fueron ataques indiscriminados, no porque no era contra activistas ni mucho menos, fue contra la población en general.
Natürlich darf und soll unsere Regierung ihre Sache verteidigen, meint Kaimula Ebi, aber doch nicht so und schon gar nicht unter Verdrehung der Wahrheit. Wer so vorgeht, schadet unserem Land, Marokko, ganz gewaltig.
El gobierno tiene derecho a defender lo que piensa que es defendible, pero no de la forma en que se está haciendo, ni manipulando información incierta.
Und Ramdan Messaoud fügt sichtlich besorgt hinzu, wenn all dies nicht ganz schnell wieder gut gemacht wird, weiß ich nicht, wofür wir künftig noch einstehen sollen.
Viendo lo que ha ocurrido, si esto no se, se cura bien curado, no sé qué planteamiento podríamos defender a partir de ahora.
Der Schock über die Gewaltexplosion vom 8. November sitzt auch nach 6 Wochen noch tief bei allen Beteiligten. Die Entwicklungshelferin Cristina Martinez arbeitet seit Jahren für ein spanisches Hilfswerk in den sahrauischen Slums von Layún und wird direkte Zeugin der Räumung des Zeltlagers. Sie ist keineswegs überrascht von dieser Eskalation. Die Leute haben ganz einfach die Nase voll, sagt sie. Als Sahrauis bekommen sie keine Arbeit, keine Wohnungen. Ihre Kinder werden in der Schule gemobbt und diskriminiert. Die Polizei patrouilliert auf den Pausenhöfen. Täglich kommt es zu willkürlichen Verhaftungen und Folterungen auf den Kommissariaten.
La gente está harta. No puede soportar más lo que hay. O sea, a un saharaui, por el hecho de ser saharaui, no se le da, no tiene acceso a un trabajo. Es imposible. Por ser saharaui, no por sus conocimientos. Ni están completamente vetados a todo. Los niños en las escuelas tienen una discriminación espantosa.
Eine systematische Diskriminierung, die auch der sahrauische Lehrer Andela Selma gegenüber Bert Stauffer telefonisch bestätigt. Anfangs 90er Jahre aus den Polisario-Lagern in Tindouf nach Smara ins besetzte Gebiet zurückgekehrt, verteidigt er zwar vehement den marokkanischen Anspruch auf die Westsahara, zeigt sich aber trotzdem äußerst frustriert über die heutigen Zustände. Marokko begeht schwerste Irrtümer bei der Verwaltung des Gebietes, sagt er bitter. Korruption ist allgegenwärtig. Die Beamten aus Rabat kommen bloß zum Stehlen her und unterschlagen all die Millionenfonds, die eigentlich der Entwicklung dienen sollten.
Il y a des flagrantes erreurs dans la gestion administrative au Sahara. Tous les responsables qui viennent ici ne viennent pas pour gérer, ils viennent pour voler directement. Et puis sérieusement, le Maroc.
Dabei, so Selma, ließen sich die Probleme leicht lösen, wenn man die vom König und der Regierung versprochene Selbstverwaltung uns Sahrauis überließe. Aber dem ist nicht so. Alles hier ist in den Händen von Marokkanern und wir Einheimischen haben nichts zu sagen.
Moi, je suis sûr que la question du Sahara va terminer. Mais le problème, où réside le problème? Que le roi parle d'une autodétermination, le gouvernement marocain parle d'une autodétermination, mais sur le terrain, il n'y a absolument rien.
Der marokkanische Publizist Khalid Jamai gilt bei aller Königstreue als einer der kritischsten Geister seines Landes. Auch er ortet im Gespräch mit Beat Stauffer das Verhängnis bei Fehlern der Besatzungsmacht.
Ce qui est arrivé à Layún est la conséquence d'un dossier mal géré par le Marocain. Si le régime, depuis 30 ans, avait fait ce qu'il fallait, on ne serait pas arrivé à la situation actuelle.
Wäre Marokko eine echte Demokratie, die die Menschenrechte achtet, meint Jamai, wären die Sahrauis heute bessere Marokkaner als die Marokkaner selbst.
Si le Maroc avait été un véritable État démocratique, où il y a un véritable respect des droits de l'homme, etc., etc., en 30 ans, il y aurait eu des générations de Sahrauis qui seraient pro-marocaines et plus marocaines que les Marocains, parce que
aber eben, klagt Jamai, man setzt auf Stammesnotable, die niemanden vertreten und versucht, die Leute zu kaufen. Und Gekaufte bekommen ja den Hals nie voll.
Ils ont tablé sur des notables sahraouis, des gens qui n'ont aucune représentativité. En plus, ils ont essayé de satisfaire matériellement des gens et vous savez,
nach unzähligen Gesprächen mit Zeugen, Gewährsleuten und Experten hält auch Beat Stauffer die jüngste Eskalation in der Westsahara für hausgemacht.
Ich tendiere eher zur Meinung, dass die Probleme, die heute in der Westsahara an die Oberfläche kommen, die sich sichtbar werden, dass die eigentlich homemade sind, dass es ein Unbehagen, eine Frustration, ein Dissens vorhanden ist, der nicht primär auf Einfluss von außen zurückzuführen ist. Klar ist, die Polisario hat nichts dagegen, wenn in der besetzten Westsahara Probleme entstehen.
Da hat sich vieles entladen, was sich über Jahre aufstaute. Die heftige Reaktion der Besatzungsmacht erklärt er sich mit den täglichen Angriffen auf Ordnungshüter, die in diesem autoritären System völlig tabu sind. Der Schock darüber liefert seiner Meinung nach erst den Vorwand für die brutale Repression in den Tagen nach der Räumung des Lagers.
Die Behörden versuchen natürlich, die Urheber dieser gewalttätigen Übergriffe auf Sicherheitskräfte zu eruieren. Und die haben offenbar von Haus zu Haus Durchsuchungen gemacht mit sehr brutalen Methoden. Sie haben laut dem Bericht von Human Rights Watch mit unzimperlichen Methoden Menschen befragt. Sie haben sie geschlagen, sie haben sie tagelang in Untersuchungshaft gelassen. Es ist dazu auch zu einer Art Lynchjustiz offenbar gekommen zwischen den marokkanischen Bewohnern der von Layoun, also aus dem Norden stammenden Bewohnern von Layoun und eben den Sahrauis. Da muss ganz viel noch passiert sein, über das wissen wir im Detail aber noch sehr wenig.
Angesichts dieser Konfrontation sind auch die Chancen einer Volksbefragung unter UNO-Aufsicht weiter gesunken, glaubt Stauffer.
Die Positionen haben sich nach diesen Vorfällen ganz sicher wieder verhärtet. Es zeichnen sich im Moment kaum realistische Lösungen ab, ein solches Referendum durchzuführen. Ich glaube, auch von beiden Seiten glaubt niemand mehr richtig dran. Also in dieser Hinsicht ist sehr, sehr wenig zu erwarten.
Genauso aussichtslos ist aber laut Stauffer auch der vom König lancierte Vorschlag einer sahrauischen Selbstverwaltung innerhalb des nach wie vor sehr zentralistisch und autoritär organisierten marokkanischen Staates. Nicht bloß, weil die Polisario auf einer vollen Unabhängigkeit und die UNO zumindest auf einer völkerrechtlich abzusegnenden Selbstbestimmung des sahrauischen Volkes beharrt, sondern auch, weil ein solches Modell innenpolitisch kaum durchsetzbar ist.
Das Problem ist, dass viele Marokkaner in ihrer großen Mehrheit davon überzeugt sind, dass die Westsahara marokkanisches Territorium ist, gleichwohl Mühe damit haben, dass Sahrauis in gewisser Hinsicht privilegiert sind. Und das ist innenpolitisch eine ganz, ganz heikle Sache. Es gibt schlussendlich auch im Kernland Marokko unterprivilegierte Menschen, es gibt unterentwickelte Gebiete und da gibt es bereits ein Malaise gegenüber einer Vorzugsbehandlung der Westsahara.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.